Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Einführung in das Buch des Propheten Sacharja, Vortrag 1.
Nicht wahr, aus dem Buch Daniel kennen wir die Prophezeiungen über die vier Weltreiche, Daniel 2 und 7. Das babylonische Weltreich zur Zeit von Daniel, das die Juden in die babylonische Gefangenschaft gebracht hatte. Dann kommt das zweite Reich, das stellt dar das medopersische Weltreich, das zur Zeit von Sacharja an der Macht war. Und später wurde dieses Reich erobert durch die Griechen unter Alexander dem Großen. Und noch später wurde das Reich von Alexander dem Großen, das heißt die Überreste, die es dann noch gab, durch die Römer besiegt. Das sind die vier großen Weltreiche in Daniel. Nun, das erste Weltreich ist vorbei, das babylonische. Und darum sieht Sacharja jetzt hier hinter dem Boten des Herrn diese drei weiteren Pferdegruppen. Das sind die weiteren Weltreiche, die noch kommen. Aber wer reitet davor? Das ist der Engel oder der Bote des Herrn. Das heißt, der Sohn Gottes hat die ganze Weltgeschichte und alle Armeen, auch die, die noch kommen werden, hat er alles in seiner Hand. Und sie können nichts tun, was Gott nicht zulässt. Die haben diese Armeen haben die Erde durchstreift und jedes Mal wurde Israel dadurch betroffen. Durch das, was die Babylonier gemacht haben, durch das, was die Medoperser gemacht haben, durch das, was Alexander, die Griechen gemacht haben und auch durch die Römer. Und interessant, zur Zeit, als die Römer an der Herrschaft waren, kam der leidende Messias. Von dem noch in Sacharja 9 bis 11 die Rede sein wird. Und wie wir aus Offenbarung 17, 8 wissen, das römische Reich wird in der Endzeit noch einmal heraufkommen. Und in dieser Zeit wird Jesus Christus kommen als der herrschende Messias. Dann gehen die Kapitel Sacharja 12 bis 14 in Erfüllung. Also wir sehen die Bedeutung dieser Weltreiche. Aber das könnte ja Sacharja Angst machen. Und trotzdem, der Bote des Herrn setzt sich für Jerusalem ein und es kommen tröstliche Worte vom Himmel. Und die Zusicherung, dass Gott schließlich am Ende sein Volk mit Gutem sättigen wird. Ich lese nochmals Vers 17. Rufe wiederum aus, indem du sagst, so spricht der Herr der Heerscharen. Es sollen noch überströmen meine Städte von Gutem. Und der Herr wird noch trösten Zion. Und er wird noch erwählen Jerusalem. Also trotzdem, was die Nationen machen, Gott wird sein Volk am Schluss segnen. Gott eifert um Jerusalem, Vers 14. Eifern, das ist im Prinzip das, was wir in Deutsch mit Eifersucht auch umschreiben. Das heißt, Gott kann es nicht zulassen, dass sein Volk verstampft wird von den Völkern. Er setzt sich so ein für dieses Volk, eben wie ein Ehemann sich einsetzt für seine Frau, die auf die andere Ansprüche erheben möchten. Gott eifert um Jerusalem mit großem Eifer und er ist zornig über die sorglosen Nationen, Vers 15. Ich habe geschrieben, bei sorglos in der Fußnote, man kann das Wort auch übersetzen mit die sicheren Nationen oder die übermütigen Nationen. Und jetzt ein ganz wichtiges Prinzip. Gott sagt, denn ich habe ein wenig, man kann auch übersetzen, Fußnote, erklärt das, für kurze Zeit gezürnt. Aber sie haben geholfen zum Bösen. Gott wollte sein Volk züchtigen durch eine andere Armee, durch die Babylonier. Denn er ist der Herr der Heerscharen. Aber die Nationen, die dieses Gericht ausgeübt haben, die haben das in eigener Bosheit getan. Und sie haben es sogar überzogen. Über das Maß Gottes sind sie hinausgegangen. Und deshalb kommen sie auch wieder unter Gottes Gericht. Und so machte Zacharia eben seinem Volk Mut in ihrer schwierigen Zeit, indem er ihren Blick richtete auf die Endzeit. Und daraus erkennen wir, wie wichtig das Studium der Prophetie ist und war. Denn wenn wir alle Dinge und auch den Lauf der Welt, der Weltgeschichte sehen mit den Augen, wie Gott sie sieht, wenn wir sehen, was am Schluss kommen wird, dann können wir auch in der Gegenwart, auch in der Schwierigkeit besser durchhalten. Etwa wenn wir Schmerzen haben, aber wir sehen, das Ende davon ist absehbar, dann ist der Schmerz viel leichter zu ertragen, als wenn das Ende nicht absehbar ist. Und so, wenn wir sehen, die Zukunft, wenn wir sehen auch als Gemeinde, der Herr kommt wieder zur Entrückung, wenn das eine lebendige Erwartung ist im Alltag, dann ist das eben ein wirklicher Trost, der sich auswirkt in der Gegenwart. Also das Studium der Prophetie führt nicht zu einer falschen Weltflucht, sondern es stärkt gerade für die Aufgaben und den Kampf in der Gegenwart. Jetzt gehen wir weiter zum zweiten Nachtgesicht, das ich überschrieben habe mit "Die Nationen werden gerichtet", 2:1-4. Und ich erhob meine Augen und ich sah und siehe vier Hörner. Und ich sprach zu dem Engel, der mit mir redete, was bedeuten diese? Und er sprach zu mir, diese sind die Hörner, die zerstreut haben, Juda, Israel und Jerusalem. Und der Herr zeigte mir vier Schmiede. Und ich sprach, was zu tun kommen diese? Und er sprach zu mir, indem er sprach, diese sind die Hörner, die Juda zerstreut haben, sodass niemand sein Haupt erhob. Und diese, jetzt sind die Schmiede gemeint, sind gekommen, um sie zu erschrecken, um die Hörner der Nationen niederzuwerfen, die das Horn gegen Juda erhoben haben, um es zu zerstreuen. Hörner sind in der Bibel immer ein Bild der Macht und der Gewalt, der Stärke. Wenn man mit Stieren zu tun gehabt hat, weiß man das. Jetzt wird hier erklärt, diese Hörner, das sind die eben Juda, Israel und Jerusalem zerstreut haben. Die also das Gericht über die Juden gebracht haben. Das können wir also ganz direkt beziehen auf diese Weltreiche, wieder aus Daniel 2 und 7. Die Babylonier, die Medoperser, die Griechen und dann die Römer. Alle haben sich an dem jüdischen Volk vergangen. Aber Gott sagt, es gibt vier Hörner, aber es gibt auch noch vier Schmiede, die haben ganz starke Hammer und können diese Hörner zerschmettern, niederwerfen, erschrecken. Das heißt, Gott hat für jede Armee, die sich gegen das jüdische Volk gewendet hat, ein Gegenmittel. Das sind die vier Schmiede. Nicht wahr? Die Babylonier haben das Gericht ausgeübt über die Juden unter Nebukadnezar, aber sie sind über das Ziel hinausgeschossen, diese übermütigen, gottlosen. Und so kam ein paar Jahrzehnte später bereits ihr Untergang. Die Medoperser eroberten das babylonische Reich. Aber die Perser, die haben sich besonders am Ende ihrer Zeit sich ganz massiv antisemitisch, also judenhasserisch benommen. Und dann kam ihr Untergang, als Alex von Griechenland mit 10.000 Soldaten nach Osten stieß und in einer Rekordzeit von 13 Jahren das ganze medopersische Weltreich, das ja von Kleinasien, von Afrika bis nach Pakistan, bis über den Indus hinaus reichte. Aber spätere Herrscher, die aus diesem Reich von Alexander, dem Großen, herauskamen, haben sich ganz schlimm benommen gegen das jüdische Volk und dann wurden sie schließlich besiegt durch die Römer selbst. Aber die Römer, auch die wurden wieder bestraft. Denn im Jahr 476 kamen die Barbaren aus Deutschland und auch aus dem Osten von Europa und überrannten das Weströmische Reich. Das Oströmische Reich schrumpfte immer mehr zusammen und schließlich 1453, das war das Schicksalsjahr, da kamen die Türken und schlugen den Rest, den kärglichen Rest des Römischen Reiches im Osten zusammen. Als ich vor kurzem in Istanbul war, habe ich einen Verkäufer, so Souvenirhändler gesehen, mit einem T-Shirt. Da war nichts drauf, außer auf dem Rücken die Zahlen 1453. Das war das Jahr, in dem die Türken das christliche Oströmische Reich zusammengeschlagen und besiegt haben. Interessant, ja, muss man die Augen offen haben in der modernen Geschichte, ja. Ja, und so ging das in der Geschichte weiter. Für jedes Horn hat Gott auch einen Schmied. Das Grundprinzip hat sich weiter fortgesetzt, durch die ganze Geschichte hindurch. Und schließlich bis ins 20. Jahrhundert, als die Nazis sich an den Juden vergriffen haben, das ganze Nazireich dauerte nicht 1000 Jahre, wie es geplant war, sondern 12 Jahre, und dann war alles am Boden zerschlagen. 6 Millionen Tote und Verwundete und Verletzte. Allein im deutschen Bereich, Deutschland, Österreich. Schrecklich. Das ist das Prinzip der Hörner und der Schmiede. Also das jüdische Volk wusste, jedes Mal, wenn uns ein Volk etwas antut, Gott hat auch sein Gericht für dieses Volk. Nicht sie müssen sich rächen. Aber Gott sagt schon auch in Römer 13 am Schluss, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Jetzt kommen wir schon zum dritten Nachtgesicht, überschrieben mit Jerusalem beschützt, 2 Vers 5 bis 17. Und ich erhob meine Augen. Wir sehen, sprachlich wird ein neues Nachtgesicht immer wieder markiert mit einem neuen Heben der Augen im Traum. Und ich erhob meine Augen und ich sah. Und siehe, ein Mann, und in seiner Hand war eine Messschnur. Und ich sprach, wohin gehst du? Und er sprach zu mir, Jerusalem zu vermessen, um zu sehen, wie viel ihre Breite und ihre Länge ist. Und siehe, der Engel, der mit mir redete, ging aus. Jetzt haben wir wieder zwei Personen. Ein Mann mit der Messschnur, dann der Interpret, der Erklärengel und natürlich Zacharia. Und ein anderer Engel, jetzt kommt wieder eine neue Person in den Traum hinein, und ein anderer Engel ging aus ihm entgegen. Und er sprach zu ihm, lauf, rede zu diesem Jüngling, indem du sagst, als offene Stadt soll Jerusalem bewohnt werden, vor Menge an Mensch und Vieh in ihrer Mitte. Und ich werde ihr sein, Spruch des Herrn, eine feurige Mauer ringsum. Und zur Herrlichkeit werde ich sein in ihrer Mitte. Übrigens erfahren wir in Vers 8 gleich, dass der Prophet Zacharia nicht ein alter Mann war, als sein Dienst begann, sondern er war ein Jüngling, ein junger Mann. Was ich übrigens auch noch bemerkt habe, auf Seite 1, charakteristische Ausdrücke, Punkt 3, Zacharia war auch ein Priester, denn in Nehemia 12, Verse 4 und 16 wird er erwähnt, aus dem Priestergeschlecht. Und das erklärt natürlich auch sein besonderes Interesse am Tempel in Jerusalem. der ja zu seiner Zeit gebaut wurde und zu dessen Bau er mit seiner Prophetie beitrug. Diesem jungen Sacharja wird erklärt, Jerusalem wird einmal als eine offene Stadt bewohnt werden, also ohne Mauer. Nicht so, wie das im Altertum üblich war für große Städte, als offene Stadt. Und zwar wohnen da so viele drin, von Menge an Mensch, aber auch Tiere. Und Gott wird die feurige Mauer um diese Stadt her sein. Das ist natürlich ein Blick in die Zukunft im tausendjährigen Reich. Da wird Jerusalem nach Ezekiel 40 bis 48, ich habe ja einmal einen Bibelstudentag diese Kapitel mit einer PowerPoint-Präsentation behandelt, da wird Jerusalem eine Stadt sein von 80 auf 80 Kilometern. Und zwar wird im Propheten Ezekiel ganz genau beschrieben, wie diese Stadt gebaut wird, auf welcher Fläche und wie dann das Stadtgebiet eingeteilt wird für die Leviten, für die Priester und so weiter. Alles wird detailliert dort erklärt, aber es ist eine offene Stadt ohne Mauer. Es gibt zwar einen Stadtteil ganz im Süden, der ist eingemauert mit zwölf Toren, immer drei in jede Himmelsrichtung. Das ist so ein Stadtteil, der dort in Hesekiel heißt Adonai Shammah. So hört dann das Buch Hesekiel auf. Der Herr da selbst. Aber die Stadt selbst wird eine offene Stadt sein. Das heißt, alles wird eingemeindet. Bethlehem, 12 Kilometer südlich des heutigen Jerusalems, gehört dann zu Jerusalem. Dann sehen wir, aha, der Messias ist also doch in Jerusalem geboren. War erstaunlich, warum ist er in Bethlehem geboren und nicht in Jerusalem? Ja, Bethlehem ist dann nur ein Vorort des alten Jerusalems. Gehört dann auch dazu Hebron und all diese Städte im südlichen Westjordanland. Die gehören alle zu Jerusalem, werden alle in Groß-Jerusalem eingemeindet. Das wäre mal ein Thema für einen Vortrag bei der UNO. Hm? Ja, wäre mal was anderes, oder? Und das gäbe sicher ziemlich Reaktionen. Ja, und Gott verheißt, dass er der Schutz, dass er selbst der Schutz sein will für diese Stadt Jerusalem. Eine feurige Mauer ringsum. Das dürfen wir natürlich anwenden auch auf uns, Gläubige heute. Denn der Herr ist auch ein Schutz um uns her. Und so steht ja auch in 1. Korinther 3 was ganz Interessantes. Vers 16 und 17. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand Gottes Tempel verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und solche seid ihr. Also Gott sieht, wenn seine Kinder, seine Erlösten angetastet werden. Wer den Tempel Gottes verdirbt, das kann sein durch Irrlehre. Das kann sein durch Unmoral, die in der Gemeinde hineingebracht wird. Aber das kann auch sein durch aktive Verfolgung der Gläubigen. Und da haben wir dieses Wort, wer eben die Gemeinde, sich an der Gemeinde vergreift, dem ist das Gericht Gottes vorausgesagt. So wie wenn man eine feurige Mauer berührt, dann brennt es, ja? Bei der Firewall kommt man einfach nicht rein, oder? Auf dem Internet. Das heißt, es war auch feurige Mauer, Firewall, aber da verbrennt, das brennt niemanden. Aber der Herr und sein Volk ist eben eine feurige Mauer, die ein wirklicher Schutz ist. Übrigens, in Hiob 1, Gott stellt dem Satan die Frage, der vor Gottes Thron tritt, hast du auf einen Knecht Hiob 8 gehabt? Und dann sagt er, ich kann ja sowieso nichts machen, du hast alles, was er hat und ihn selbst eingezäunt. Ein Schutz. Satan kann ihn nicht antasten. Gott hat dann diesen Schutz etwas eingeengt und sagt, doch sein Besitz darfst du antasten. Für eine gewisse Zeit. Und dann verlor Hiob alles. Ein Schicksalsschlag nach dem anderen. Aber Gott sagte, ihn darfst du nicht antasten. Und später hat Gott sogar erlaubt, die Gesundheit von Hiob anzutasten. Aber das Leben durfte er ihn nicht antasten. Und am Schluss hat Gott Hiob aus dieser Prüfung herausgezogen mit viel Segen und Erneuerung und hat ihm alles wieder doppelt erstattet. Ja, das ist eben Gottes Mauer um die Gläubigen. Und dieser Schutz ist um uns her. Es gibt Leute, die haben unglaublich Angst vor Dämonen und vor solchen Einflüssen. Aber wir müssen unseren Blick darauf halten, dass der Herr diese Mauer um uns her ist. Und der Apostel Paulus sagt in Kolosser 1, Vers 12, dass Gott, der Vater, uns errettet hat. Als abgeschlossene Handlung in der Vergangenheit, das ist im Griechischen eine Aorist, errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und uns versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Auch abgeschlossen, nicht im Prozess. Satan hat jetzt noch so viel Anrecht auf mich. Natürlich, wenn man in der Sünde lebt, ja, dann macht man einfach die Türe auf, das darf ja nicht sein. Aber wenn wir mit dem Herrn leben und unser Leben auch immer wieder ordnen vor dem Herrn, müssen wir diese Angst nicht haben. Und so steht auch in 1. Johannes 5 am Schluss, und der Böse tastet ihn nicht an. Also das müssen wir vor Augen haben, das macht Mut, diese feurige Mauer. Gott wird eine feurige Mauer sein und zur Herrlichkeit in ihrer Mitte. Das weist natürlich auf die Zeit hin, wenn der Herr Jesus dann als König in Jerusalem, in der Davidsstadt, regieren wird. Und wir wissen genau, wo Davids Thron war. Der Palast wurde ja vor einiger Zeit in jüngerer Vergangenheit ausgegraben. In der Davidsstadt in Jerusalem. Dort wird der Herr Jesus einmal regieren. Vers 10. Ach, ach, oder wehe, wehe. Ja, flieht aus dem Land des Nordens. Spruch des Herrn. Denn nach den vier Winden des Himmels habe ich euch ausgebreitet oder zerstreut. Ja, das haben wir heute Morgen schon angeschaut. Aus dem Land des Nordens müssen die Juden einmal fliehen. Und so ist es geschehen in der Endzeit. Judenverfolgung unter Zar Alexander III. 1881 und dann kam 1882 die erste Immigrationswelle von Juden zurück nach Palästina, wie man das Land Israel damals noch nannte. Wie gesagt, sie werden nach den vier Himmelsrichtungen, vier Winden des Himmels, zerstreut. Nicht mehr so wie bei der babylonischen Gefangenschaft, da gingen sie alle nach Westen, nach Osten in die Gefangenschaft, ja, nach Osten, nach dem Irak. Aber in der Endzeit, da, wenn sie dann fliehen aus dem Land des Nordens, das sollte die Zeit sein, in der Juden eben in alle Himmelsrichtungen zerstreut sind. Was auch eine Tatsache der vergangenen Jahrhunderte ist. Aber da sollen sie fliehen. Auch die zweite Aliyah, habe ich heute Morgen erklärt, wurde ausgelöst 1904 durch eine erneute Verfolgung im Land des Nordens, im Land des äußersten Nordens von Israel aus gesehen, Russland. Und die dritte Aliyah wurde ausgelöst durch die russische Revolution 1917 und durch die Nachkriegsverfolgungen der Juden in der Ukraine. Dann kommt Vers 11. Ach Zion, rette dich, die du wohnst bei der Tochter Babel. Jetzt werden da die Juden aufgerufen, die in Babylon sind. Ja, wir haben auch heute Morgen gesehen, obwohl ja damals nach den 70 Jahren Babylon die Juden als großer Strom zurückgekehrt sind ins Land, da sind viele Juden geblieben. Und Nachkommen hat es gegeben, die sind geblieben bis ins 20. Jahrhundert. Aber wir haben heute Morgen gesehen, wie im 20. Jahrhundert kam die Flucht aus Babel. Weil Jeremia 50 und 51 sagt, die Juden sollen fliehen aus Babel, bevor das Gericht über Babel hineinbricht. Und wir haben gesehen, wie die Juden im 20. Jahrhundert von 1941 bis 1991 geflohen sind. Und dann kam der erste Golfkrieg und etwas später der zweite Golfkrieg. Ach Zion, rette dich, die du wohnst bei der Tochter Babel. Vers 12. Denn so spricht der Herr der Heerscharen. Nach der Herrlichkeit hat er mich gesandt zu den Nationen, die euch ausgeplündert haben. Denn wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Denn siehe, ich schwinge meine Hand über sie, und sie werden zum Raub werden ihren Knechten. Und ihr werdet erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich gesandt hat. Wer spricht in diesen Versen? Das ist ganz einfach. Der Herr der Heerscharen, also Jahwe Zvaot. Aber Jahwe Zvaot sagt, nach der Herrlichkeit hat er mich gesandt zu den Nationen, und am Schluss von Vers 13 sagt er, und ihr werdet erkennen, dass der Herr, Jahwe Zvaot, mich gesandt hat. Ja, das geht doch nicht. Der Herr der Heerscharen wird von dem Herrn der Heerscharen gesandt. Also ist ganz klar, das sind zwei Personen. Ja, der Vater sendet seinen Sohn. Das Johannesevangelium beginnt ja damit, dass Jesus Christus, das Wort, Gott ist und dass er im Anfang bei Gott war. Und das Johannesevangelium spricht mehr als 40 Mal davon, wie der Vater den Sohn in die Welt gesandt hatte. Jetzt hier haben wir einen schwierigen Ausdruck. Der Ausdruck, nach der Herrlichkeit hat er mich gesandt zu den Nationen. Dieser Ausdruck bezeichnet das Erscheinen des Herrn Jesus in Herrlichkeit, wenn er wiederkommt. In Matthäus 16, Vers 27 und Matthäus 24, Vers 30 spricht der Herr Jesus über sein Kommen in Macht und großer Herrlichkeit. Und so sagt der Herr Jesus hier, nach der Herrlichkeit, das heißt nach meinem Erscheinen in Macht und Herrlichkeit, danach hat der Herr der Heerscharen mich geschickt zu den Nationen, die sich an den Juden vergangen haben, sie ausgeplündert haben. Und dann werden die Rechenschaft ablegen müssen. Interessant, die hätten ja gar nicht diese Gerichtsurteile anstreben müssen in jüngster Vergangenheit, damit all die Versicherungen in der Schweiz und die Banken und das Geld rausgeben, was sie eingesackt haben aus der Nazizeit. Das kommt ja sowieso. Das steht ja auf dem Programm da. Das war wieder mal jüdische Ungeduld. Ja, ich meine, auch die gottlosen Juden, die Linken, die sagen Shalom Achshav, Friede jetzt. Das geht ja nicht. Die Bibel sagt ja, jetzt gibt es keinen Frieden. Sie sprechen von Frieden und da ist kein Friede, sagt Jeremia. Und die sagen Shalom Achshav, wir wollen nicht warten, bis der Messias kommt. Das geht nicht so. Das ist eben Ungeduld, die nicht warten will, bis Gott es so einrichtet. Gott hat also sowieso vorgesehen, diese Plünderungen werden zurückgezahlt werden. Und auch in Jesaja 60 liest man davon, wie der Reichtum der Nationen dann nach Jerusalem gebracht wird. Wow, da ist noch einiges aufgehoben. Und das muss man nicht jetzt vergeuden. Das wird natürlich dann auch gebraucht für den neuen Tempel in Jerusalem und so weiter. Also ganz ähnlich wie in Ägypten. Gott hat zugelassen, dass die Ägypter die Israeliten versklavt haben. Die haben also keinen Lohn bezahlt. Und das ist in der Bibel immer sehr schlimm. Gott will gerechte Löhne. Das wissen wir aus der Bibel, da brauchen wir keinen Sozialisten zu sein. Ja, Jakobus 5. Der Lohn der Schnitter schreit zu dem Herrn Zebaot. Dem Herrn der Herrscharen. So wird er genannt in Jakobus 5. Gott will, dass die Löhne ausbezahlt werden. Das haben die Ägypter nicht getan. Aber am Schluss sagt Gott, beim Auszug sollen sie die Ägypter plündern. Das war nicht Raub, sondern das war einfach das Einfordern zum richtigen Zeitpunkt des Lohnes, der nicht ausbezahlt worden war. Und so hatten sie das Gold und Silber eben nicht verschleudert, sondern konnten es für Gottes Werk, für die Stiftshütte danach verwenden, in der Sinai-Wüste. Gott hat sein Programm und seine Gerechtigkeit wird am Schluss eben triumphieren. Und hier ist so schön, Gott sagt zu seinem Volk, denn wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Also der Augapfel ist ja etwas von dem an unserem Körper, das wir ganz besonders schützen. Und die Reflexe sind auch so eingerichtet, der Augenlider, dass das Auge unmittelbar und sofort geschützt wird gegen jeden äußeren schädigenden Einfluss. Nun, Gott sagt zu seinem Volk, wer euch antastet, der vergreift sich quasi an meinem Augapfel. Vielleicht steht in Ihrer Bibel, denn wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. Woher kommt dieser Unterschied? Ich habe das erklärt in Fußnote 19. Meinen Augapfel, so gemäß dem ursprünglichen masoretischen Text. Die Soferim, das sind rabbinische Autoritäten der Textüberlieferung im Judentum in der Vergangenheit, haben hier den Lesetext, wie in der Synagoge vorgelesen wird, vorsätzlich in seinen Augapfel umgewandelt. Und zwar, weil sie damit verhindern wollten, dass Gott so menschlich beschrieben wird. Gottes Augapfel. Dem sagt man einen Anthropomorphismus. Beschreibung Gottes mit menschlichen Begriffen. Das wollten sie beseitigen. Das hatten sie nicht gerne. Aber, ganz wichtig, die Soferim haben diese Änderung als solche bezeichnet. Niemals haben sie heimliche Änderungen durchgeführt. Und darum muss man eben die ganze masoretische Überlieferung zusammennehmen. Und es gibt nur wenige solche, relativ wenige solche Stellen, die die Soferim verändert haben, aber die haben das auch vermerkt. Und da muss man natürlich die ursprüngliche nehmen, und das ist, die ich da aufgeführt habe, denn wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Auch das können wir natürlich erst recht für die Gemeinde übertragen, die nicht wie Israel Gottes irdisches Volk ist, sondern Gottes himmlisches Volk, das Gott vor Grundlegung der Welt auserwählt hat, Epheser 1, und das darum auch eine viel höhere Stellung hat als das irdische Israel. Und wenn das schon vom irdischen Israel heißt, tastet mein Augapfel an, wie viel mehr dürfen wir es für uns nehmen? Das zeigt uns den Wert, den wir haben in den Augen Gottes. Und wie anders ist das doch, als die Menschen in unserer Gesellschaft in der Schule lernen. In der Schule wird ihnen ständig beigebracht, dass sie eigentlich, die Schüler, alle das Produkt des Zufalls sind. Das heißt, sie waren nie geplant, sie waren nie gewollt. Vielleicht können einige sagen, ach, meine Eltern, die wollten mich. Aber letztendlich sind sie ungewollt, denn es hat einfach mal geknallt, glauben die. Vor 13,7 Milliarden Jahren ungefähr. Das kommt da nicht auf einige Monate früher oder später an. Und also ungeplant und ungewollt. Und dann staunt man, dass so viele jugendliche Menschen einen echten Mangel an Selbstwertgefühl haben. Das ist ein Problem, das hatte man im 19. Jahrhundert nicht so verbreitet in der Gesellschaft. Das ist ganz typisch für die Zeit heute. Und darum dann immer wieder, ja, du bist wertvoll und... Das braucht man gar nicht ständig so gebetsmühlenhaft zu wiederholen. Wir müssen einfach sehen, wie Gott uns sieht. Wir sind von ihm gewollt, geplant, auserwählt vor Grundlegung der Welt. Darf jeder Erlöste wissen, nach Epheser 1. Und Gott sagt, wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Wenn man das sich wirklich verinnerlicht, dann kann man nicht mehr zu Recht über Mangel an Selbstwertgefühl leiden. Und dann kommt noch dazu, so viele jugendliche Menschen haben echt ein Problem mit Sinnerfüllung. Ist ja logisch, wenn die Lehrer dauernd sagen, sie sagen nicht so ausdrücklich, aber die Schüler checken es eben schon. Ungewollt und ungeplant. Ja, ist ja logisch. Und dann gibt es tatsächlich noch Leute, die machen einen Vorstoß in der EU. Und die wollen sich dafür einsetzen, dass die Lehre der Schöpfung in Europa verboten werden soll als wissenschaftliche Alternative zur Evolutionslehre. Denn das sei gesellschaftsgefährdend. Ja? Unglaublich, wie man die Dinge verdrehen kann. Hitler hat sich ganz klar auf die Evolutionslehre abgestützt und hat 6,5 Millionen Juden umgebracht und den Zweiten Weltkrieg ausgelöst. Stalin hat Dutzende von Millionen Menschen umgebracht. Und warum? Er hat zuerst ein Priesterseminar besucht und als er das Buch gelesen hatte über die Entstehung der Arten von Charles Darwin, hat er die Priesterausbildung an den Nagel gehängt. Das war ja nicht das Schlechteste, aber er ist dann Stalin geworden. Das ist der Punkt. Er hat Gott und seinem Wort den Rücken zugedreht und ist zu dem geworden, was der Atheismus bewirken kann. Da kommen Leute, die im Ernst erzählen, die wir seien gesellschaftsgefährdend. Wenn wir an eine Bibel glauben, die sagt, dass wir unsere Feinde lieben sollen und beten sollen für die, die uns verfolgen. Ja, aber eben, das sind so die Auswirkungen dieser falschen Lehre. Und wenn wir das eben annehmen, wie Gott uns sieht, denn wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an, dann weiß man sich geliebt, auch wenn man Menschen um sich hat, die einen nicht lieben. Ja, es ist Zeit für Kuchen. Und da fahren wir dann nachher bei Vers 13 weiter. Ja, wir fahren weiter. Wir sind stehen geblieben in Sacharja 2, 12 und haben da gesehen, es spricht der Herr der Heerscharen, Vers 12, denn so spricht der Herr der Heerscharen, Doppelpunkt. Und dieser selbe Herr der Heerscharen sagt in Vers 13, und ihr werdet erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich gesandt hat. Und für Herr steht im Hebräischen Yahweh, der Ewigseiende, Unwandelbare. Also hier wird klar, dass es in der Gottheit mehr als eine Person gibt. Der Herr sendet den Herrn. Hier der Vater den Sohn. Vers 14. Juble und freue dich, Tochter Zion. Denn siehe, ich komme und ich werde wohnen in deiner Mitte. Spruch des Herrn. Und viele Nationen werden sich dem Herrn anschließen an jedem Tag. Und werden mir zum Volk sein. Und ich werde wohnen in deiner Mitte. Und du wirst erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich zu dir gesandt hat. Hier genau dasselbe. Es ist klar, wer spricht hier, dass er kommen wird, um in der Mitte von Zion, von Jerusalem zu wohnen? Das ist der Herr. Spruch des Herrn. Yahwehs auf Hebräisch. Aber dieser Herr sagt in Vers 15 am Schluss, und du wirst erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich zu dir gesandt hat. Wir werden das in Sacharja noch mehr finden. Auch in Kapitel 12, da spricht ganz klar der Herr, Yahweh, Vers 1. Und dann spricht er und sagt plötzlich in Vers 10, Sacharja 12, Vers 10, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Kann man Gott durchbohren? Ja, weil er Mensch geworden ist, konnte man ihn durchbohren. Aber der Vers geht gleich weiter, und sie werden über ihn wehklagen. Ja, es ist plötzlich nicht mehr ich, sondern ihn. Wer spricht jetzt? Ja, Kapitel 12, Vers 1 macht klar, im ganzen Kapitel spricht der Herr. Also das Kapitel wird so überschrieben, Ausspruch des Herrn, Ausspruch Yahwehs. Aber im gleichen Satz wechseln die Personen. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und sie werden über ihn wehklagen, wie man klagt über den Eingeborenen. Plötzlich wechselt der Redner, es ist nicht zuerst der Sohn, und dann spricht plötzlich der Vater. Also wir haben die Lehre des Dreieinen Gottes bereits im Alten Testament. Das ist nicht erst neutestamentlich offenbart. Vers 16. Und der Herr wird Juda besitzen als sein Erbteil in dem heiligen Land. Und er wird noch erwählen Jerusalem. Psst, alles Fleisch vor dem Herrn. Denn er macht sich auf aus dem Wohnort seiner Heiligkeit. Hier finden wir das einzige Mal in der Bibel, wo das Land Israel genannt wird, das heilige Land. Der Ausdruck kommt in der Bibel vor, aber nur einmal. Also hier haben wir ganz klar, wie das tausendjährige Reich, wenn der Jesus in Macht und Herrlichkeit aus dem Tempel im Himmel hervorkommen wird, um das letzte Wort zu sprechen über diese Welt. Und dann müssen alle Menschen schweigen. Psst, alles Fleisch vor dem Herrn. Er hat das letzte Wort. Genauso wie das Hiob sagte, als er plötzlich aus tiefster Depression hervorkommt und verkündet in Hiob 19,25, und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das, was Händel so schön vertont hat. I know that my Redeemer liveth. Und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Das heißt, er wird das letzte Wort über die Welt sprechen. Ja, jetzt kommen wir zum vierten Nachtgesicht, überschrieben mit der hohe Priester gereinigt. 3,1-10. Und er ließ mich, Jehoshua, den hohen Priester, sehen, stehend vor dem Engel des Herrn. Hier finden wir jetzt die Langform des hohen Priesters. Jehoshua ist die lange Form von Jeshua. Und Jeshua ergab dann im Griechischen, in der griechischen Aussprache, die Form Jesus. Also, er ließ mich Jehoshua, den hohen Priester, sehen, stehend vor dem Engel des Herrn. Jetzt müssen wir wieder schauen, die verschiedenen Personen im Traum. Und Satan stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Und der Herr sprach zu dem Satan: Der Herr soll dich schelten, Satan. Ja, der Herr soll dich schelten, der Erwähler Jerusalems. Ist dieser nicht etwa ein Brandscheit, herausgerettet aus dem Feuer? Und Jehoshua war mit schmutzigen Kleidern bekleidet. Zacharja sieht den hohen Priester. Er sieht den Boten des Herrn. Das ist also wieder der Herr Jesus, der Sohn Gottes. Dann sieht er den Satan. Auf der rechten Seite von Jehoshua. Und er will ihn anklagen vor Gott. Satan, das habe ich erklärt in der Fußnote 24, bedeutet auf Deutsch, ein hebräisches Wort, Ankläger, Widersacher, Anfeinder. Also der hebräische Ausdruck für den, der vor Gericht jemanden feindlich anklagt, ist das Wort Satan. Und das Verb widerstehen, anklagen, das heißt auf Hebräisch Satan. Also Satan ist der Ankläger und Satan heißt anklagen. Ja, es ist eigentlich das gleiche wie das Wort Diabolos. Im Griechischen, auch das heißt Verleumder, also jemand, der anklagt und auch eben verleumderisch jemanden anklagt. In Offenbarung 12 lesen wir davon, wie der Satan Zugang hat in den Himmel und dass er die Brüder verklagt vor Gott, Tag und Nacht. Und hier sehen wir, wie er Jehoshua verklagen will vor Gott. Jehoshua, der hohe Priester, repräsentiert das ganze Volk. Denn am Yom Kippur geht er ja als einziger Israelit in die Gegenwart Gottes hinein, eben als Vertreter für das ganze Volk. Aber jetzt sehen wir hier, Jehoshua ist im Traum bekleidet mit Schmutzkleidern. Das zeigt den Zustand des Volkes der Juden damals. Natürlich haben wir gesehen, sie sind umgekehrt, aber es war so vieles nicht richtig. Und so sieht also Zacharja das Volk Israel verkörpert im hohen Priester als ein schmutziges Volk vor Gott und der Satan ist bemüht, es anzuklagen. Genauso wie er bemüht ist, Tag und Nacht, um die Kinder Gottes auf der ganzen Welt bei Gott zu verklagen. Und da hat er Gründe dafür, ja? Aber wir sehen, der Engel des Herrn, Vers 1, er wird genannt in Vers 2, einfach der Herr, Yahweh. Er verteidigt den hohen Priester und sagt zum Satan: Der Herr soll dich schelten, Satan. Merken wir, es sind einfach zwei Personen. Der Herr sagt, dass der Herr ihn schelten soll. Das ist also der Herr Jesus als der Sachwalter, als der Advokat, wie er genannt wird in 1. Johannes 2, Vers 1. Kinder, ich habe euch dies geschrieben, auf dass ihr nicht sündigt. Wenn jemand gesündigt hat, dann kommt ja der Ankläger. Wir haben einen Sachwalter bei dem Vater. Das griechische Wort meint einen Advokaten. Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Der Herr Jesus setzt sich als Advokat für uns ein und kann sagen, ja, aber ich bin für diesen gläubigen Menschen gestorben. Und darum ist diese Anklage hinfällig. Und deshalb steht es auch in Offenbarung 12 von dem Ankläger, heißt es danach, und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes willen. Also weil wir uns darauf abstützen können, der Herr Jesus hat die Schuld in unserem Leben gut gemacht, darum ist eigentlich alle Anklage Satans hinfällig. Und der Herr Jesus setzt sich so ein für uns als Advokat, aber er setzt sich natürlich auch ein, dass wir zurechtkommen.
Sie hörten soeben von Rogi Libi den zweiten Teil des Themas Einführung in das Buch des Propheten Sacharja, Vortrag 1.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Rogi Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Rogi Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogelibi.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.